ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Sie waren schon immer auch einander die liebsten Feinde. Die beiden Unionsschwestern, die schon fast traditionell darüber streiten, wer das geschwisterliche Verhältnis bestimmt. Für Franz Josef Strauß war die Sache ganz klar. Ist mir doch egal, wer unter mir Bundeskanzler ist, pflegte der bayerische Ministerpräsident zu sagen, der es selbst nie zum Kanzler gebracht hat. Nicht nur einmal hatte er Helmut Kohl gedroht, die CSU als weiß-blaue Alternative nicht nur für Bayern, sondern für ganz Deutschland antreten zu lassen, was freilich nie zur Aufführung kam, aber immer wieder hervorgekramt wird, wenn es mal wieder gebraucht wird. Und so warnt auch der heutige CSU-Chef, man überlege, aus der Fraktion auszusteigen und einen eigenen Bundestagswahlkampf zu machen. Doch Angela Merkel lässt die Drohungen aus dem Süden ähnlich hart an sich abprallen wie einst ihr Ziehvater Helmut Kohl. Über das jüngste Kapitel in der Unionsgeschichte und den erneuten Versuch einer Annäherung Marie von Mallinckrodt.
Es gibt, das ist ganz offensichtlich, eine gewisse Distanz zwischen den beiden. Und das seit Monaten. Auch heute im Kanzleramt, wie man hier silhouettenhaft erkennen kann, ist der Abstand groß, als sie zum kurzen Vier-Augen-Gespräch zusammenkommen. Kein Wunder, denn für die CDU gilt immer wieder, in Deckung gehen, jetzt kommt Kritik aus Bayern, die nicht immer so direkt formuliert ist.
Ach ja, dass wir Probleme haben, ist bekannt und wir bemühen uns die nächsten Wochen mit der CDU diese Dinge gemeinsam aufzulösen. Das ist unser Ziel.
Doch hinter den Kulissen spricht Seehofer offenbar von einem Komplott im Kanzleramt gegen die CSU. Dort betrachte man die Schwesterpartei als Fehlkonstruktion. Heute gemeinsame Fraktionssitzung der Union. Der Fraktionschef mahnt zum Frieden.
Wenn man den Satz ernst nimmt, zuerst die Menschen, dann das Land und dann erst ich, wäre es an höchste Zeit, den Streit zu beenden.
Trübe Stimmung bei der Union, denn die CSU bleibt bei dem Druck, den sie aufgebaut hat. Schließlich stehen noch Themen an für den Unionswahlkampf, bei denen man noch keine gemeinsame Linie hat, etwa bei der Erbschaftssteuer oder der Einwanderungspolitik. Und da kommt er schon, der nächste Piekser.
Wenn ich mir die Umfragewerte in der Großen Koalition anschaue, dann würde das vielen anderen guttun, diesen Kurs der CSU mal genauer sich anzuschauen und dann mal wachgerüttelt zu werden.
Ende Juni soll es eine gemeinsame Programmklausur von CDU und CSU geben. Doch bisher konnte sich das Führungspersonal noch nicht einmal auf einen gemeinsamen Tagungsort einigen. In die CDU-Zentrale möchte die CSU nicht kommen. Laut manchem CSUler aber würden von der CDU offenbar gern einige zur CSU wandern.
Ich weiß, dass viele Kollegen in der CDU ihre ganzen Hoffnungen auf die CSU setzen, weil sie selbst merken, ihre Einstellungen kommen bei Kauder und bei Angela Merkel nicht zum Tragen.
CDU, CSU, es ist eine verfahrene Situation. Eine halbe Stunde haben Seehofer und Merkel wohl miteinander geredet, wenig Zeit zur Versöhnung.
Und den Dauerstreit in der Union kommentiert nun Andreas Bachmann vom Bayerischen Rundfunk.
Das Wort Union kommt aus dem Lateinischen. Unio bedeutet Einheit. Doch von Einheit kann bei den beiden Schwesterparteien CDU und CSU aktuell keine Rede sein. Da ändert auch das Krisengipfelchen heute im Kanzleramt nichts. Streit zwischen CDU und CSU, den gab es schon oft. Aber diesmal ist es anders. Diesmal geht es an die Substanz. Merkel hat das Straußsche Dogma relativiert, dass es rechts von der Union keine demokratisch legitimierte Partei geben darf. Damit hat die Kanzlerin die Axt angelegt an die gemeinsame Wurzel von CDU und CSU. In München gewinnt man zunehmend den Eindruck, die Kanzlerin und ihr Gefolge wollen nach Liberalen und Sozialdemokraten nun auch die Christsozialen marginalisieren. Dabei gingen bei den vergangenen drei Bundestagswahlen jeweils rund 20% des Wahlerfolgs der Union auf das Konto der kleinen Schwester aus dem Süden. Das sollte sich die CDU vor Augen führen und das erklärt das trotzige Verhalten der CSU. Bleibt die Frage, wie rauskommen aus diesem bemerkenswert unerbittlich geführten Streit. Angela Merkel und die CDU müssen wieder auch nach rechts integrieren. Nicht um jeden Preis, aber es gilt, die AfD stärker inhaltlich zu stellen. Und die CSU muss das Dauerfeuer Richtung Berlin endlich einstellen. Denn eigentlich hat sie keine Alternative zur CDU. Ein Austritt aus der Regierung, die Fraktionsgemeinschaft aufkündigen, all das wäre der Anfang vom Ende. Wer stabile Verhältnisse in unserem Land will, der kann an einem zersplitterten bürgerlichen Lager kein Interesse haben. Italien lässt grüßen. Deshalb Schluss mit dem Dauerstreit. Der Name Union muss seiner Bedeutung endlich wieder gerecht werden.
Andreas Bachmann kommentierte: Bei manchen Themen scheint der Großen Koalition auf der Zielgeraden der Legislatur die Luft auszugehen. Die geplante Ökostromreform ist so ein Projekt. Um die Änderung des sogenannten Erneuerbare-Energien-Gesetzes wird mächtig Wind gemacht. Es geht vereinfacht gesagt darum, dass der vor allem im Norden Deutschlands mit Windkraft erzeugte Strom mangels Leitungen nicht in den Süden kommt, wo er gebraucht würde. Und trotzdem wird der so erzeugte Strom bezuschusst. Das ist insgesamt alles viel zu teuer, sagt der Bund und tritt nun auf die Bremse. Das wiederum erzeugt stürmische Reaktionen der Länder. Zur Stunde diskutieren in Berlin die Ministerpräsidentin mit der Kanzlerin. Sie befürchten nichts weniger als die Wende von der Energiewende. Christine Schwietzer.
Netzausbau vor dem Kanzleramt. Draußen funktioniert er schon. Drinnen wird er noch diskutiert. Es geht um die Energiewende. Die Ministerpräsidenten bei der Kanzlerin. Es gibt Gesprächsbedarf. Nächste Runde beim EEG. Immer noch sind sich Bund und Länder nicht einig, wie das erneuerbare Energiengesetz erneuert werden kann.
Wir brauchen eine Einigung, sonst haben wir 2017 kein Gesetz, was an das jetzt hier anschließt. Das wäre schlecht für Deutschland. Auf der anderen Seite sind die Positionen noch ziemlich weit auseinander. Wir brauchen also eine große Kompromissbereitschaft, dass wir heute zusammenkommen.
Problem Nummer eins, es gibt viel Wind. Inzwischen machen die erneuerbaren Energien ein Drittel des gesamten Strommarktes aus. Das ist der Bundesregierung zu viel. Sie will die Förderung deshalb bremsen.
In der Vergangenheit war das Erneuerbaren Energiengesetz so ein Technologiefördergesetz für, manche haben gesagt, so für die Welpen der Energieproduktion. Das sind aber keine Welpen mehr, das sind junge, schnelle Jagdhunde, Gott sei Dank. Aber jetzt müssen sie auch in den Markt.
Das Ziel: weniger Subventionen, mehr Wettbewerb. Für große Anlagen soll es statt staatlich garantierter Preise künftig Ausschreibungen geben. Und der Anteil der erneuerbaren Energien soll bis 2025 auf maximal 45% steigen. Das heißt, weniger Fördergelder für Wind, Solar und Biomasse. Und das ist Problem Nummer zwei, der Streit um die Fördergelder. Wie werden sie verteilt? Das ist bei den Ländern umstritten. Im Süden will man mehr Biomasseanlagen, im Norden mehr Windkraft an Land. Doch die will die Bundesregierung kappen, zum Ärger der Nordländer.
Am Ende des Tages können viele, viele tausend Arbeitsplätze verloren gehen, weil man eine Sparte, die erfolgreich ist für die Welt, die die Zukunft beschreibt, nicht fördern will oder nicht ausbauen will.
Problem Nummer drei: Der Ausbau der Netze kommt nur schleppend voran. Über Land ist unbeliebt bei den Bürgern und so wird zunehmend unter Land verkabelt. Doch das dauert.
Energiewende findet nur statt, wenn der Strom, der produziert wird, auch zum Schluss durch eine Leitung dahin transportiert werden kann, wo er gebraucht wird.
Zu viel Strom, zu wenig Netze. Ein hausgemachtes Problem der Bundesregierung, sagt die Energieexpertin Claudia Kempfert.
Es ist eine Gespensterdebatte, weil wir haben ausreichend Stromnetze in Deutschland, die man auch für die erneuerbaren Energien nutzen kann. Wir haben allerdings einen Stromangebotsüberschuss ausgelöst durch alte Kohlekraftwerke. Wenn die vom Netz gehen würden, wären auch viele Netze frei.
Die Umsetzung der Energiewende ist umstritten. Im Kanzleramt ist eine Lösung noch nicht in Sicht.
Tja, da sprechen die Ministerpräsidenten immer noch zur Stunde mit Angela Merkel. Die Pressekonferenz ist verschoben. Reinhard Becker, woran liegt's?
Es wurde ja gerade im Beitrag dargestellt, das ist ein unglaublich komplexes Thema. Da geht es um Interessenausgleich zwischen Nord und Süd, zwischen einzelnen Ländern, der Faktor Kohle zum Beispiel in Brandenburg. Das spielt alles damit rein und es geht vor allen Dingen um ganz, ganz viel Geld. Und für die Bundesregierung, die ja auch im nächsten Jahr Bundestagswahlen vor der Brust hat, und alle anderen Parteien, geht es natürlich auch um einen ganz wichtigen Punkt. Das ist nämlich, wie hält man die Strompreise für die Verbraucher einigermaßen stabil? Und treibt man das mit der Förderung weiter, dann erhöht sich die EEG-Umlage und die wird natürlich auf den Verbraucher abgewälzt. Das sind ja 25 Milliarden allein, die jedes Jahr bei der EEG-Umlage fällig werden, die vom Verbraucher gezahlt werden. Und da will man auf keinen Fall, dass das noch weiter in die Höhe geht. Also da sind ganz viele Dinge, die miteinander zu besprechen sind. Und ob wirklich um 23 Uhr, wie es jetzt heißt, die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten vor die Presse kommen, das ist offen. Wir haben soeben gehört, das könnte auch eine ziemlich lange Nacht werden.
Mhm. Zuvor am Abend, wir haben es schon angesprochen, haben sich die beiden Vorsitzenden von CDU und CSU getroffen, jener beider Parteien, die momentan mal wieder sehr schlecht übereinander reden, um es vorsichtig zu sagen. Wie haben Sie denn heute miteinander geredet?
Na, Sie haben miteinander geredet, das werten manche hier schon als Erfolg, aber nach dem, was wir gehört haben, haben Sie in der Tat über diesen EEG-Gipfel, diesen Energiegipfel heute geredet und über den Koalitionsausschuss morgen, der sich mit ganz vielen offenen Baustellen, zum Beispiel der Erbschaftssteuerreform und ähnlichen Dingen beschäftigen soll, das haben Sie vorbereitet. In der eigentlichen Streitsache, nämlich die unterschiedlichen Positionen der Flüchtlingspolitik, das wurde eher weniger thematisiert. Dazu war das Gespräch auch zu kurz, hat ja nur eine gute halbe Stunde gedauert. Und es wird ja immer weiter auch Öl ins Feuer gegossen. Jetzt hat der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble gesagt, naja, Streit Merkel-Seehofer könne man das ja gar nicht nennen. Das seien ja wohl hauptsächlich Attacken der CSU gegen Merkel. Er hat also eine einseitige Schuldzuweisung vorgenommen und über einen Ort für ihr Friedensgespräch, ihre Klausur zwischen CSU und CDU, da sind sie sich auch noch nicht einig. Also das scheint so, dass es weitergeht.
Mhm. Danke, Reinhard Becker nach Berlin. Darf ich Teile von anderen Kunstwerken in meines einbauen? Muss ich den ursprünglichen Künstler um Erlaubnis bitten und muss ich dafür zahlen? Das Bundesverfassungsgericht hat diese Fragen heute beantwortet und damit beginnt die Nachricht mit Susanne Daubner.
In einem Urteil zum sogenannten Sampling hat das Bundesverfassungsgericht die Kunstfreiheit über das Urheberrecht gestellt. Es ging um den seit Jahren andauernden Rechtsstreit zwischen dem Musikproduzenten Moses Pelham und der Kultband Kraftwerk. Sampling gilt im Hip-Hop und im Rap als Stilmittel.
Hip-Hop in der Bronx Anfang der 80er Jahre. Originalteile anderer Songs werden zu neuen verarbeitet, gesampelt. Hip-Hop ohne Sampling sei nicht möglich, sagt auch Moses Pelham. Er hat den Song Nur Mir von Sabrina Setlur produziert. Von der Elektroband Kraftwerk übernahm er dabei diese Rhythmussequenz von 2 Sekunden. Aus dem Kraftwerk-Song Metall auf Metall. Pelham legte die Sequenz als Dauerschleife unter das Setlur-Lied. Die Gerichte hatten das bislang untersagt. Doch die Kunstfreiheit müsse in einem Fall wie diesem Vorrang haben, so das Urteil der Verfassungsrichter heute.
Die fremde Tonsequenz war nur sekundenkurz. Sie führte offensichtlich zur Gestaltung eines gänzlich neuen und eigenständigen Kunstwerks.
Ein Verbot des Samplings würde die Schaffung von Musikstücken einer ganzen Stilrichtung, der des Hip-Hop, ausschließen.
Ich glaube, dass es für die Fortentwicklung der Kunst ein sehr, sehr wichtiges Urteil ist.
Das Urteil ist aber kein Freibrief für großflächiges Kopieren in jeglicher Form. Entscheidend ist, dass ein neues Kunstwerk entsteht und dem Original keine Konkurrenz macht.
Muslimischen Frauen könnte das Tragen eines Kopftuches am Arbeitsplatz in bestimmten Fällen künftig verboten werden. Darauf deutet eine Stellungnahme der Generalanwältin beim Europäischen Gerichtshof hin. Darin heißt es, es sei legitim, in Betrieben eine religiöse Neutralität durchzusetzen. Das sei keine Diskriminierung. Die Richter am Europäischen Gerichtshof folgen meist der Einschätzung der Generalanwaltschaft. In Darmstadt ermittelt die Polizei nach sexuellen Übergriffen bei einem Musikfestival. Bislang hätten sich 26 zumeist junge Frauen oder deren Mütter gemeldet. Die Betroffenen seien von Männergruppen umzingelt und unsittlich berührt worden. Zu den Übergriffen sei es am Sonntag gekommen. 3 Männer aus Pakistan seien festgenommen worden. Mindestens 2 von ihnen seien Asylbewerber. Der türkische Präsident Erdogan hat vor den Folgen der geplanten Bundestagsresolution zum Massenmord an Armeniern gewarnt. Ein solcher Beschluss könne das Verhältnis zwischen der Türkei und Deutschland belasten, sagte Erdogan in Izmir. Er habe seine Besorgnis darüber auch Bundeskanzlerin Merkel telefonisch mitgeteilt. In der Resolution werden die Massaker an bis zu 1,5 Millionen Armeniern während des Ersten Weltkrieges im damaligen Osmanischen Reich als Völkermord eingestuft. Die Offensive der irakischen Armee und verbündeter Milizen auf das Zentrum von Fallujah ist ins Stocken geraten. Eine Gegenoffensive der Terrororganisation IS hätten heute ein weiteres Vordringen verhindert, so 2 beteiligte Offiziere. Der sogenannte Islamische Staat hält Fallujah seit 2 Jahren besetzt. In der Stadt sollen Zehntausende Zivilisten eingeschlossen sein. Die Vereinten Nationen befürchten, bis zu 400 Familien könnten von der Terrormiliz als menschliche Schutzschilde missbraucht werden.
Das Wasser ist fort, das Chaos geblieben. Am zweiten Tag nach der Unwetternacht im Süden Deutschlands, in der mehrere Ortschaften verwüstet wurden, geht das große Aufräumen weiter. Doch bei vielen Menschen, die zunächst noch voller Mut begonnen hatten, in Dörfern wie dem baden-württembergischen Braunsbach wieder Ordnung zu schaffen, macht sich nun Resignation breit. Erst jetzt wird nach und nach klar, wie groß die Schäden sind. Und manches wird keine Versicherung der Welt ersetzen können. Erinnerungen, die das Wasser mitgerissen und unter dem Schlamm begraben haben. Für die Menschen in und um Braunsbach hat die zweite Bewährungsprobe begonnen. Jenny Rieger und Alexander Dambach berichten.
Das große Aufräumen Tag 2. Immer noch strömen freiwillige Helfer aus den umliegenden Gemeinden nach Braunsbach, bringen neue Schaufeln und neue Kraft. Denn die Braunsbacher sind am Anschlag. Zwar sind die Straßen inzwischen teilweise freigeräumt, doch der Schaden in den Häusern offenbart sich für viele erst jetzt. Bei manchen liegen deshalb die Nerven blank.
Mein Haus ist voll zum Teil mit Öl und Schlamm. Unvorstellbar. Unter drinnen in den Kellerräumen, was alles Fenster reingehaut hat und Ding, das ist ein Schlag gewesen und dann ist der ganze Dreck reingekommen. Das ist kein Spaß. Pah.
Heizöl in den Kellern, dazu kein Trinkwasser, kein Strom, die Toiletten kaputt, kochen unmöglich. Mit Eimern wird das Wasser vom örtlichen Friedhof herangeschleppt, denn dort befindet sich die einzige noch intakte Wasserquelle. Immer wieder bringen Helfer Lebensmittel vorbei. Kleine Inseln der Normalität, mitten im Chaos.
Es ist eine unheimliche Welle der Hilfsbereitschaft jetzt da und jeder versucht zu helfen, wo es geht. Und ich muss sagen, es läuft auch gut, wenn man es vergleicht. Von gestern Abend zu heute Morgen ist unheimlich viel passiert. Wir haben schon über 2000 Tonnen Schutt abgefahren.
Und doch wird und wird es nicht weniger, zumindest in seinen Augen. Bernd Löffler ackert ohne Pause. Inzwischen jedoch mehr aus Resignation denn aus Überzeugung. Denn heute, sagt er, ist sein persönlicher Tiefpunkt erreicht.
Ja, ich weiß gerade im Moment nicht, wie es weitergehen soll. Beide Autos sind kaputt hier. Hat's runtergeschwemmt. Da drin steht noch ein Oldtimer, der ist wahrscheinlich auch kaputt. Alles unglaublich. Ich kann es jetzt nicht mehr realisieren, was hier passiert ist. Und ich schaffe jetzt eigentlich nur noch so vor mich hin. Keine Ahnung.
Bernd Löffler wird sein Haus in den kommenden Tagen verlassen. Es ist nicht bewohnbar. Andere wollen bleiben, unbedingt. Wir geben Braunsbach nicht auf, sagen sie. Ob ihr Dorf aber jemals wieder das alte sein wird, darüber wollen sie heute lieber noch nicht nachdenken.
Sein Leben begann mit einer Flucht. Als der 1939 in Danzig geborene Rupert Neudeck zusammen mit seiner Mutter aus seiner Heimat floh, verpassten sie nur um ein paar Stunden die Wilhelm Gustloff, jenes Schiff, das bombardiert wurde und sehr viele Menschen in die Tiefe riss. So knapp mit dem Leben davongekommen, wollte Neudeck nur eines, selbst Menschen vor dem Tod retten. Und genau das tat er, so konsequent, auch so radikal wie kein anderer, egal ob ihm Strafen oder gar Gefängnis drohte. Menschen in Not und gerade den Flüchtlingen zu helfen, das war sein Lebensinhalt und ist nun sein Vermächtnis. Denn Rupert Neudeck ist heute im Alter von 77 Jahren gestorben. Thorsten Bermann erinnert an einen Mann, dessen Stimme gerade jetzt nicht verhallen sollte.
Die griechische Insel Lesbos im vergangenen Winter. Am Ufer Rupert Neudeck, 76 Jahre alt, von Beruf Menschenretter. Mein Gott. Er will herausfinden, was seine Organisation in der Flüchtlingskrise tun kann. Hunderte erreichen in Nacht und Kälte die Insel. Die Zustände sind chaotisch. Wieder einmal ducken sich viele Regierungen weg. Es ist das Lebensthema von Rupert Neudeck.
Das muss man sich klar machen, wenn man über Flüchtlinge spricht, was Menschen durchmachen. Manchmal muss man es vielleicht auch mal sehen. Und ich bin deshalb sehr bewegt.
Begonnen hat das alles gut 35 Jahre vorher. 1979 durchpflügt der alte Frachter Kap Anamur das südchinesische Meer. Am Steuer kein Seemann, sondern ein Journalist aus Köln, der es im gemütlichen Wohnzimmer nicht mehr ausgehalten hat, weil vor der Küste Vietnams tausende Flüchtlinge ertrinken. Rupert Neudeck rettet mehr als 11.000 Menschen, sogenannte Boat People, gegen alle Widerstände. Denn ein Neudeck lässt sich so schnell nicht aufhalten. Weder von Grenzen noch von der Bundesregierung, die die Flüchtlinge zunächst nicht haben will.
Wir konnten es nur tun, dadurch, dass wir nichts beachtet haben von den Regeln dieser Welt, von den Regeln der Bürokratie, von den Regeln von Regierungen, nur darauf geguckt, dass Menschen in Not gerettet wurden.
Das mutige, kompromisslose Helfen wird Neudecks Markenzeichen. Es macht ihn für viele Deutsche zum Vorbild an Menschlichkeit. Kap Anamur wird zur weltweiten Erfolgsgeschichte. Der Gründer bleibt auf dem Teppich. Geplant werden die Aktionen bei Neudecks zu Hause in der Nähe von Köln. Seine Frau Christel ist die Strategin, er der hartnäckige Macher, der auch dorthin geht, wo andere Hilfsorganisationen kapitulieren.
Ich weiß nicht, wie der Teufel aussieht, aber ich würde mich auch mit einem Teufel an einen Tisch setzen, um für Menschen was zu erreichen, die am Verrecken oder am Ertrinken sind.
2003 gründet Neudeck eine neue Organisation, die Grünhelme. Junge Christen und Muslime bauen gemeinsam Schulen und Krankenhäuser in Krisenregionen wieder auf. Robert Neudecks Ziele bleiben bis zuletzt die gleichen. Nie kneifen, nie schweigen und immer mutig eingreifen.
Bundesarbeitsministerin Nahles hat sich dagegen ausgesprochen, Kinderarmut mit höheren Leistungen für sozial schwache Familien zu bekämpfen. Nahles nannte es jedoch bedrückend, dass immer mehr Kinder in Deutschland von Armut betroffen seien. Noch einmal die Nachricht mit Susanne Daubner.
Etwa jedes siebte Kind in Deutschland ist auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen. Das geht aus Daten der Bundesagentur für Arbeit hervor, die Linkspartei ausgewertet hat. 2015 waren demnach 1,54 Millionen Kinder und Jugendliche von Armut betroffen, 30.000 mehr als im Vorjahr. Besonders hoch ist die Quote der unter 15-Jährigen, die staatlich unterstützt werden, in Berlin und Bremen. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Mai weiter gesunken. Nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit waren in diesem Monat 2.664.000 Menschen erwerbslos. Das sind 80.000 weniger als im April und 98.000 weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Punkte auf 6,0%. Die Abgasaffäre belastet den VW-Konzern weiter. Die Folgen der weltweiten Dieselmanipulationen drücken auf den Gewinn. In den ersten drei Monaten ging er um rund ein Fünftel auf 2,4 Milliarden Euro zurück. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
2016 sei ein Übergangsjahr, so VW-Chef Müller. Die Frage ist, Übergang wohin? Die Einnahmen würden aufs Jahr um bis zu 5% sinken, das stehe schon fest. Vor allem die Kernmarke VW schwächelt. Das sind die Modelle, die das VW-Logo auf dem Kühler tragen, Golf, Passat, Polo. Wegen des Imageverlustes wurden den Kunden dafür Rabatte gewährt, das zehrte. Der Gewinn der Kernmarke ist um 86% eingebrochen. Mit den VW-Modellen hat VW kaum mehr was verdient. Der Konzern will auf Elektroautos setzen, doch wegen des Dieselskandals hat er weniger Geld für Investitionen zur Verfügung. Sie wurden im ersten Quartal um 65% zurückgefahren. 16 Milliarden Euro hat VW für drohende Strafen zurückgestellt, doch offen ist, ob diese Summe reichen wird. Die VW-Aktie verlor heute, weil die Quartalsbilanz enttäuschte. VW-Chef Müller sprach von respektablen Ergebnissen. Er zeigte sich heute mit dem Start ins Jahr zufrieden.
Die Börsendaten. Der DAX in Frankfurt schloss mit 10.263 Punkten ein Minus von 0,7%. In New York ging der Dow Jones Index 0,5% schwächer aus dem Handel mit 17.787 Punkten.
Eine Erkenntnis des heutigen Tages ahnte Fußball-Deutschland bereits länger. Wer für die Nationalelf spielen will, muss mehr können als nur geradeaus laufen. Über diese Fähigkeit verfügt Marco Reus nach Auskunft von Bundestrainer Jogi Löw nämlich immer noch. Allerdings liegen Reus' sonstige, allgemein als äußerst außergewöhnlich anerkannten Begabungen im Fußball derzeit brach. Reus ist verletzt und deswegen ist Reus raus. Das ist die zweite Erkenntnis. Die Europameisterschaft in Frankreich findet ohne das Mittelfeldass von Borussia Dortmund statt. Dass der Bundestrainer heute auch Karim Bellarabi, Julian Brandt und Sebastian Rudi aus seinem EM-Kader strich, mag für die Betroffenen ebenfalls bitter sein. Aber, dritte Erkenntnis, für manchen gab es heute im Trainingslager in Ascona auch ganz schöne Momente. Sven Kaulers.
Am Abend das etwas angenehmere Erlebnis für den Bundestrainer, ein freundlicher Gruß an 300 Kinder aus der Region, öffentliches Training nach dem eher unangenehmen EM-Casting. Hängen geblieben, erster Streichkandidat Julian Brandt Leverkusen. Nicht weitergekommen, dessen Clubkollege Karim Bellarabi und nichts geht mehr, auch auf der Streichliste Sebastian Rudi Hoffenheim. Und Joachim Löw kickt einen vierten aus dem Kader, einen, mit dem so nicht zu rechnen war. Hört, hört.
Marco Reus.
Ausgerechnet an seinem 27. Geburtstag. Reus raus. Einfach nicht fit genug.
Der kann im Moment nur gerade auslaufen.
Fahrradfahren konnte er noch. Aber eine hartnäckige Entzündung im Schambeinbereich verhinderte das Training mit dem Ball.
Die Mediziner sind natürlich auch da sehr, sehr skeptisch, dass er die nächsten Wochen auch bei diesen zehrenden Spielen und bei diesem zehrenden Turnier dann auch voll belastbar ist.
Immer wieder Marco Reus. Die Weltmeisterschaft 2010 verpasst. Im letzten Testspiel vor der WM 2014 verletzt. Und jetzt erneut ein großes Turnier ohne den Dortmunder.
Ich konnte mit Marco kurz sprechen. Er wirkt sehr, sehr gefasst. Auch wenn es gerade für ihn persönlich, glaube ich, ein bitterer Schlag ist. Auch für uns Spieler. Ja. Und ich bin davon überzeugt, dass er trotzdem noch seine Chance bekommt auf großer Bühne.
Also der Kreis hat sich gelichtet, vier Mann sind raus und eher große Bühne als auf der Streichliste die Jungen wie Leroy Sané von Schalke 04, der Dortmunder Julian Weigel und Joshua Kimmich von den Münchner Bayern. Ja, es ist ein angenehmer Abend für den Bundestrainer. Der Kapitän Bastian Schweinsteiger nach seiner Knieverletzung erstmals wieder im Mannschaftstraining dabei, Innenverteidiger Mats Hummels, wadenverletzt, kann immerhin schon wieder gerade auslaufen.
Nach Auskunft der Ärzte werden beide bei diesem Turnier auch zur Verfügung stehen.
Gute Nachrichten. Der Kader steht für die EM in Frankreich.
Tja, und die beginnt in 10 Tagen, ist also noch ein bisschen Zeit. Und deshalb schauen wir zum Schluss noch mal ganz schnell auf morgen. Carsten Schwanke, nach den Unwettern der vergangenen Tage, war es das jetzt?
Ja, vor allem so in puncto Regen. Auch in puncto starken Regen können wir noch keine Entwarnung geben. Denn ein neues Tief platziert sich genau morgen Mittag über unsere Köpfe auf die Mitte Deutschlands. Wir sehen es auf der Isobarenkarte. Dieses Tief hat sich heute über Polen entwickelt, rutscht mit der östlichen Strömung nach Deutschland rein. Und genau diese Fronten bringen erneut Regenwolken, bringen schlechtes Wetter. Und die Vorboten kamen heute Nachmittagabend im Osten Deutschlands an. Und zwar in Form von kräftigen Gewitterregengüssen. Hier zu sehen, aktuell haben wir noch immer genau dieses große Regengebiet jetzt genau über der Mitte Deutschlands. Dort blitzt es auch noch. Und unter den kräftigsten Regengüssen kam auch heute Abend wieder einiges an Wasser herunter. Der meiste Regen fiel in Blumenthal, ein kleines Dorf an der Elbe in der Nähe von Burg bei Magdeburg. In Brück in Brandenburg fielen 34 Liter. In Greiz in Thüringen waren es 43 Liter. Aber genau diese 62 Liter, auch damit müssen wir morgen rechnen mit solchen Zahlen in dieser Größenordnung. Erneut übrigens in der Osthälfte unseres Landes. Ganz aktuell, heute Nacht, kann es noch weitere Gewitter und Regenschauer dann eher in der Osthälfte von Nordrhein-Westfalen sowie im Süden Niedersachsens geben. Regen fällt auch im Süden Bayerns. Die Temperaturen gehen nachts zurück auf Werte zwischen 7 und 18 Grad. Morgen Vormittag starten wir dann im Nordwesten stark bewölkt. Niedersachsen, nördliches Hessen, NRW, hier fällt auch schon Regen. Gleichzeitig entwickeln sich in der Osthälfte bald schon die ersten neuen Gewitter. Regen auch Richtung Alpenrand. Und am Nachmittag rutscht der Hauptregen weiter hier so Richtung Rheinland-Pfalz, Saarland, ins südliche Hessen, bis ins nördliche Baden-Württemberg, vor allem aber ins südliche NRW voran. Hier wird es den meisten Regen geben im Westen und in der Mitte unseres Landes. Und dazu kommen dann die erneut starken, kräftigen Gewitterschauer in der Osthälfte. Die Temperaturen dort, wo es die Gewitter gibt, besser gesagt dazwischen 24, 25 Grad im Nordosten. Unter den grauen Regenwolken im Westen sind es maximal 18 Grad. Der Wind weht, entgegengesetzt zum Uhrzeigersinn, um das Tiefdruckgebiet herum, das sich dann den Morgenmittag etwa in der Nähe von Thüringen befindet. Die weiteren Aussichten, wenig Änderung. Es bleibt wechselhaft. Wir haben auch am Donnerstag und Freitag immer wieder Regenschauer, auch Gewitter. Und das bei zum Teil zumindest sommerlichen Temperaturen von 20 bis 27 Grad.
Danke, Carsten Schwanke, für die Aussichten, mit denen wir uns verabschieden. Hier im Ersten folgt jetzt Hashtag Beckmann, der sich mit der Frage beschäftigt, wie die Kluft zwischen Arm und Reich unsere Gesellschaft teilt. Im Nachtmagazin erwartet Sie Gabi Bauer heute um 1 Uhr und uns gibt's morgen wieder. Bis dahin.